Heute in CT Uplink neues Echo-Zeugs von Amazon, das CT-Notfall-Windows und Star Trek Discovery. Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink im CT-Keller. Die Kollegen haben schon bei unserer schönen Erkennungsmelodie so komische Aloha-artige Bewegungen gemacht. Das habt ihr nicht gesehen.
Das mache ich immer.
War vielleicht auch nicht so wichtig, dass ihr das seht. Naja. Und ich freue mich heute, dass ich Gäste habe, und zwar
Fabian,
Nico Johann
und Jan Schüssler.
Sagen wir unsere Nachnamen, verdammt.
Manchmal ja.
Manchmal sagen wir auch, welches Ressort es ist, wie passt es.
Ich bin Keno und die Kollegen haben in einer der letzten Folgen, ich weiß nicht, was die letzte Folge oder die vorletzte, haben auf jeden Fall ein kleines Experiment gemacht und haben euch gefragt, wie ihr die Bundestagswahl einschätzt, also was ihr da für Prognosen habt. Und da haben erstaunlich viele Leute mitgemacht. Das hat mich echt gewundert, weil unser CT-Uplink-Mail, unser Mail-Ordner total geflutet war davon. Und das war ein kleines Schwarmexperiment, um halt zu gucken, was passiert eigentlich, wenn der CT-Uplink-Schwarm die Prognose macht. Ist das dann besser als Forsa und DIMAP und sonst was? Und ich würde sagen, es hat nicht so wahnsinnig gut geklappt. Also wir blenden mal kurz ein, beziehungsweise Fabian, nee, blende mal erstmal die Prognose von unseren Zuschauern ein.
Jetzt habe ich alles verraten, verdammt.
Nee, genau, das ist die Prognose der Zuschauer und von euch. Und das ist ja dann letztendlich doch ein bisschen anders gewesen.
Klein hat die AfD nur 10% bei der Prognose.
Genau, die AfD hat nur 10%.
Die FDP hat weniger, die CDU, CSU hat sehr viel mehr.
Richtig, die SPD hat auch mehr als dann in echt. Du kannst ja einmal jetzt umschalten auf das amtliche Endergebnis. Und ja, das hat sich schon ein bisschen, ist schon ein kleiner Unterschied. Was ich aber sehr interessant fand, dass wir viele Einzelprognostiker hatten von unseren Zuschauern, die tatsächlich nur eine ganz geringe Differenz hatten. Also der Gewinner, das ist nämlich der Lars. Der hat nur insgesamt 6,1% Differenz. Also wenn du alle Parteien, die wir abgefragt haben, wenn du da die Prozentangaben zusammenzählst, ist es nur eine Differenz zum amtlichen Endergebnis von 6,1%. Das finde ich schon nicht schlecht. Und deswegen hat er auch gewonnen, der Lars. Und zweiter ist geworden Patrick mit 8,1% Differenz. Und dritter war Sven mit 8,5% Differenz. Und auf dem vierten Platz waren TK, Till und J. Die bekommen alle schöne Sachen zugeschickt. Ich weiß das jetzt gerade gar nicht im Kopf, aber das sind irgendwie lustige Raspi-Gehäuse und Arduino-Sonderhefte und alles so tolle Dinge, die wir haben. Und dann habe ich noch eine Sache, die ich gerne noch aus der letzten Sendung thematisieren wollte. Da haben wir euch nämlich gefragt, ob ihr noch Radio hört, weil es ging um Hybridradios. Und da fand ich total interessant, dass da tatsächlich so ein Generation Gap oder so existiert. Dass wirklich die jungen Leute, die uns offenbar mehr auf YouTube gucken, die haben alle gesagt, ne, Radio, ne, ist nix. Und viele Ältere haben gesagt, natürlich höre ich noch ganz normal UKW-Radio. Und als Gründe fand ich sehr, sehr gut, als Versuch der Filterblase etwas zu entkommen. So, das fand ich sehr gut. Und was ich auch noch ganz nett fand, war, das war übrigens von Martin, der uns das geschrieben hat. Und Stefan hat uns geschrieben, dass er das Live-Erlebnis beim Radiohören toll findet, dass echte Menschen ihm zeitnah berichten, was wichtig ist. Und musikalisch bringen sie auch Anregungen, die er noch nicht kennt.
So kann genau. Man das auch nennen.
Wieso?
Naja, ich finde beim Radio die Musik immer am schlimmsten.
Ja, du darfst natürlich nicht so Formatradio, du darfst nicht so, wie heißt das, Middle of the Road, NDR2, WDR2, so ein Zeug, da läuft ja immer so eine
Musikphase. Achso, das ist der Fehler, den ich mehr
90er ja. Und gestern.
Das geht heute ja noch, solange die nicht Taylor Swift spielen, bin ich glücklich.
Also, ich weiß noch vom Studium, das heißt, glaube ich, Least Objectionable Content. Und es geht nicht darum, dass die Leute das geil finden, was da gespielt wird, sondern es geht darum, dass die Leute nicht ausschalten. Genau. Also, es ist so gerade eben, okay, es ist zwar total langweilig, aber es ist nicht so schlimm, dass ich das
nicht
Radio
Taylor abschalte. Swift, ja.
Und das ist das, worauf das abgestimmt ist. Also, das ist schon ganz schön eklig.
Das ist auch ein Traum.
Deswegen, also, finde ich so Formatradio.
Das machen wir hier nicht, ne? Least Objectionable Content.
Weiß ich nicht, also ich jedenfalls nicht. Nee. Ja, fein. Aber dann lass uns jetzt mal zu den richtigen Themen kommen. Und als allererstes, Und als allererstes haben wir Nico dabei, der jetzt gerade tatsächlich, das ist jetzt diesmal kein Scherz, sondern er ist wirklich gerade eingeflogen aus den USA. Er ist heute, wann bist du gelandet? Heute Vormittag.
Heute Vormittag, späten Vormittag, ja.
Genau, also vor
sehr knapp.
Weniger
sehr
Zeit knapp. Und er ist auch hier ein bisschen zu spät zur Sendung gekommen, kein Vorwurf. Aber du bist gejetlaggt, aber du
absolut.
Bist richtig aufgepumpt.
Genau.
Mit neuen Infos, du warst nämlich bei Amazon in
Seattle.
In Seattle.
Genau.
Da haben die ihren Hauptsitz.
Da haben die ihren Hauptsitz, genau. Und ja, und haben das da halt gemacht. Was ein bisschen schräg war an der Nummer, war so diese NDA-Geschichte. Also wir haben ja immer so eine Verschwiegenheitsklausel, mhm. und das müssen wir häufig unterschreiben bei solchen Events.
Non-Disclosure Agreement.
Genau, also mhm. Verschwiegenheit, dass man nichts rausgibt vorher. Und da war das aber so, dass sogar diese Verschwiegenheitsklausel galt für das, dass es überhaupt das Event stattfindet.
Ah.
Also das heißt, es wurde dann erst am Mittwochmorgen amerikanischer Zeit wurde das erst gelockert, was natürlich ein bisschen komisch ist, weil wir haben ja im 9-Stunden Zeitunterschied und das macht es für uns natürlich mit Heise Online, wir haben es über Heise Online gemacht, schwierig dann überhaupt den Leuten noch zu sagen, übrigens, bleib mal bitte ein bisschen länger heute dran.
Ja.
Weil wir haben ja, ich meine, der normale Leser wird irgendwie wahrscheinlich bis 6, 7 vielleicht mal in Heise Online schauen und weiß dann, okay, normalerweise nimmt das dann ab.
Und was bringt denen das? Ich meine, das sind dann solche Meldungen, die Amazon veröffentlicht übermorgen die neuen Echo-Geräte oder was?
Also es war das größte Event, das Amazon jemals gemacht hat. Also noch nie wurden so viele Produkte auf einmal gezeigt. Sie haben das wirklich da runtergedonnert, das war schon erstaunlich.
Die hatten ja auch sonst nicht so viele Produkte. Also früher hatten sie ja ihre E-Reader und
genau.
Dann hatten sie so ein bisschen Alexa und Echo und jetzt...
Genau, das war jetzt praktisch ein komplettes Event rund um Echo, also wo mhm. Neue Geräte gezeigt wurden und neue Services, komme ich gleich nochmal zu, mhm. Bilder mitgebracht und dann gab es noch einen neuen Fire TV, also der Fire TV ist ja halt, das war ganz interessant, weil das so als Apple TV Gegner sozusagen mhm. da präsentiert wurde, also auch 4K 60 Hertz, HDR, zwar kein Dolby Vision, aber HDR und Dolby Atmos Ton.
HDR 10 auch?
HDR 10, genau, mhm. das normale und was ganz witzig war halt, dass das Ganze zum Preis kommt von irgendwie, ich muss jetzt lügen, ich glaube 80 Euro sind es, während irgendwie...
Was ist das Apple TV?
200. Und das von Amazon war, ist dann halt auch mit Dolby Atmos, also 3D-Sound, was das Apple TV nicht hat.
Oh wow, okay.
Und vorher, einen Tag vorher hatten sie die Preise tatsächlich gesenkt. Und die haben mhm. ja halt auch diesen Video-on-Demand-Dienst und ein Video-Miete und Verkauf. Mhm. Und da hatten sie dann die Preise angeglichen. Also sowas, auch diese Geschichte von wegen 4K zum HD-Preis.
Ah, okay.
Also sie gehen da schon sehr massiv ran. Aber das Hauptgegenteil
war Echo. Aber was hat dieses Ding jetzt alles, was das Apple TV, das neue Apple TV nicht hat? Also du hast gesagt Dolby Atmos?
Dolby Atmos hat es. Es hat 4K 60 hat Apple auch und HDR hat Apple auch, aber sie machen es halt zu einem wesentlich geringeren Preis. Mhm. Ne?
Und du bist natürlich, das Apple TV hat auch Zugriff auf Netflix.
Ja,
das und auf Amazon Prime Video?
Auf Amazon Prime wüsste ich jetzt nicht, auf Netflix auf jeden mhm. Fall. Also ich muss jetzt mal überlegen, Amazon würde ich jetzt nicht für wetten, aber
Netflix haben sie beide.
Netflix haben sie auf jeden Fall bei, haben sie alle, Amazon doch glaube ich auch, aber interessant an der ganzen Geschichte ist halt vor allen Dingen, dass sie so in so einen Preiskampf reingehen.
Aber das ist auch so wie die alten Fire TVs, das heißt, ich kann ausgewählte Android-Apps, auch Spiele und so runterladen.
Du kannst, ja, das ist genau, das
so wie bei Apple TV.
Ist auch so und es sieht halt auch tatsächlich aus, ich glaube, wir müssen mal vielleicht einmal durchscrollen, das ist glaube ich das letzte Bild, da ist er. Sieht so ein bisschen aus wie der eckige Chromecast Ultra, also man kennt das ja
vom
Ultra-mäßig aus, dass man eben halt so diese typische HDMI, das HDMI-Kabel da dran hat. Und was aber ganz interessant war, dass im Vorfeld hieß es würde jetzt auch ein neues Gerät kommen, und zwar eine Verbindung von dem Fire TV, von dem Echo, also das ist ja praktisch der vernetzte Lautsprecher mit dieser...
Aber nochmal, es gab ja früher einen Fire TV normalen und einen Fire TV Stick.
Ja. Den gibt es auch weiterhin. Also das Ding wird jetzt nicht alles ersetzen oder so. Die Sticks sollen weiterhin zum...
Aber
zum
das Einstieg. Ist sozusagen der größte neue
Weil das Flaggschiff, was geleakt war, also wo die Informationen zugeleakt waren, das ist gar nicht gezeigt worden. Also es hieß, es sollte so eine Box geben, da ist dann Fire TV drin, da ist Amazon Echo drin, also der vernetzte Lautsprecher mit Alexa, der Sprachassistentin, und ein Infrarot-Transmitter. Also
eine Art Infrarot-Film,
dass man alles per Sprache steuern kann. Das haben sie nicht gezeigt, aber dafür etliche andere Echo-Geräte.
Aber Amazon Echo hat das Ding auch, dieses Fire TV.
Ja, wie die alle Fire TVs. Aber eben halt nicht als Box sozusagen Klar. mit eigenem Mikrofon dran. Das machst du dann über die Fernbedienung, über die Sprachfernbedienung.
Okay, das ist ja schon mal insofern vom Preis her eine interessante Überraschung. Aber was gab's noch?
Ja, wir können hier vielleicht das einmal durchgehen. Wir haben mal die Bilder mitgebracht. Eins vielleicht noch. Man hatte uns natürlich gerne auch erzählt, und wenn ihr kommt, ne, ihr kriegt dann gleich die Geräte
mit. Da haben wir nämlich auch drauf spekuliert.
Da haben wir jetzt Nico auch spekuliert. Und das jetzt kann ich sagen, alles, was ich mitgebracht habe, meine Damen und Herren, ist eine Amazon-Warnweste.
Nee. Haben die das im Lager an?
Nein. Man muss dazu sagen, neben dem Headquarters da wird, das wird neben dem wird
gerade gebaut. Aber das können wir nochmal
einmal zeigen, wirklich,
das ist das Amazon-Logo, ne?
Dieser Fall. Ja, das ist das Echte. Ja. Also das gab's, das war Souvenir. Nebenan ist da eine Baustelle und die Sphären werden da gebaut. Das ist so eine Art riesiges Glashaus. Also
für die Nicht-Zuschauer, sondern nur Zuhörer. Nico hat jetzt gerade eine ganz normale orange Warnweste gezeigt mit Amazon-Aufdruck.
Genau. Ja, und die bauen da gerade. Also neben dem Hauptquartier wird da die Sphären. Und das sind so Glaskuppeln und da so ist alles grün drin. Mhm. Alles ganz, also über etliche Etagen. Und das soll dann so eine Art
Biosphäre-mäßig,
das soll dann so eine Begegnungsstätte werden. Also cool. Es gibt ja auch zum Beispiel, das ist, wir wissen auch nicht alles, es gibt frei Bananen, so viel man möchte bei Amazon, warum? Ja, also es sind so Sachen, die man da alle erfährt, wo man denkt.
Ich vergesse mal Google in Hamburg und da gab es auch Bananen.
Siehst du es? Vielleicht ist das, was uns hier noch fehlt. Freie Bananen.
Aber und diese Warnweste hattest du, weil da
Äpfel da eine Baustelle. Von den Bäumen. Genau, da ist noch alles Baustelle.
Weil da Äpfel von dem oder Bananen von dem Stauden
fallen. Das ist aber auch echt so krass. Du durftest da nicht ein Foto machen drin, ne? Und dann haben sie uns halt auch noch Blue Origin, das ist ja noch diese Raketenfirma, und sind sie auch wieder kein einziges Foto. Ne? Und das ist schon ein bisschen so, da durftest du nicht mal Notizen machen. Also es ist wirklich da, wenn du da nur ein Wort reingeschrieben hast, kamen Leute und haben gesagt, hier aus. Ja. Ich darf auch nichts drüber berichten, wie es war.
Ist doch schön, dass die alle so viel Angst vor uns haben.
Ja, denke ich auch.
Da kommen mit seinen Raketen noch nicht mehr in Orbit und darfst du da keine Notizen machen.
Ja gut.
Auf jeden Fall, also es gab eine Menge Geräte und das erste, was man hier sieht, das war eine Vorankündigung für das kommt nächstes Jahr, das Echo Connect. Mhm. Das sollst du an den normalen Echos anschließen können und dann verwandelst du damit dein Echo zu einem Telefon. Ein Telefon. Und zwar, das hat praktisch hinten einen Telefonanschluss und dann kannst du das für ein Festnetz und VoIP und alles mögliche benutzen und kannst du in Zukunft deine Telefonate darüber führen.
Wer macht das denn? Das ist so ein USA-Ding, oder?
Die NSA.
Naja, sie sagen halt, wir wollen, das war das, was so das Motto, wir wollen in jeden Lebensbereich, wir wollen überall hin, wir wollen alles nicht bestimmen oder beherrschen, aber wir wollen halt euch entgegenkommen und wenn ihr das mal haben wollt, so eine Telefoniefunktion kommt jetzt sowieso. Also demnächst kannst du jetzt auch, wenn du mehrere im Haus hast, kannst du von einem zum anderen dann auch anrufen. Du kannst dann zum Beispiel, wenn dein Kind eins hat, kannst du den auch anrufen oder ich könnte jetzt dich anrufen, wenn du zu Hause dann wiederum Echo stehen hast.
Das wie mit dem Telefon.
Fast wie mit dem Telefon. Und das soll dann eben das sein.
Aber ich würde dann sagen, Echo 1 ruft Echo 2. Oder wie mache ich das dann?
Ja, du sagst dann, rufe Echo im Wohnzimmer an. Die haben ja Namen. Dann. Du kannst Echo im Wohnzimmer die kriegen jetzt mit der App dann kriegen die Namen. Wie das 100% noch alles läuft.
CB-Phone. Ist das auch ein WLAN-Router oder einfach nur
ein Telefon? Nee, das wird wahrscheinlich nur so ein Zusatzgerät. Wie das genau funktioniert, haben sie noch nicht so 100% verraten. Man sah dann eben halt nur, dass da hinten so diese typischen RJ, schieß mich tot, wie heißt die, 45 oder so.
Aber diese Intercom-Funktion kann ich auch ohne.
Die kannst du auch ohne das Ding. Das wird wirklich nur so ein offizielles.
Dafür haben wir ja eine Fritzbox, ne? So der typische Deutsche und dann Telefon.
Machen wir weiter, das ist ganz interessant. Das ist, den kennen wir, ne? Den hatten wir auch hier schon mal in der Sendung. Das ist der Show, genau. Der kommt dann nach Deutschland jetzt und ist dann halt auch, ne, wie man schon sieht, Jasmins Zuhause, ist dann halt auch komplett eingedeutscht sozusagen. Mhm. Das ist ganz nett. Das war so ein bisschen so, das war nicht die Grundsache. Ne? Also da waren 50 Journalisten aus aller Welt. Da war natürlich jetzt nicht so, dass in Deutschland der Echo Show kommt. Ja, war jetzt nicht der Hauptpunkt.
Aber das Ding gab es vorher noch nicht.
In Deutschland nein.
Weil getestet hatten wir das ja schon.
Wir hatten zwei amerikanische Geräte, genau.
Und das soll, der Echo Show soll sozusagen der Echo sein, den man sich in die Küche stellt und da an einen Kühlschrank aufklebt und dann.
Nee, dafür ist ein bisschen klobig, also stellst ihn hin. Also es ist ja mehr so ein Klotz. Also ich glaube, an Kühlschrank hängst du ihn, glaube ich, eher nicht.
Ganz kurz gesagt, wozu brauche ich das Display?
Videotelefonie und Zusatzinformationen. Also der macht dann zum Beispiel tatsächlich so, wenn du den in der Küche hast, um bei dem Beispiel zu bleiben und du rufst irgendein Rezept auf, dann zeigt er dir auch das Rezept. Also es hat sich halt gezeigt, dass wir mit Spracheingabe viel machen können, aber Sprachausgabe ist nicht das Tollste. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dir einen Wetterbericht für die ganze Woche gebe, ist das wahnsinnig schwierig, dass du nachher noch weißt, was ich dir am Anfang erzählt habe.
Ja. Aber kann ich auch sagen, zeig mir mal auf YouTube CT-Uplink oder so?
Ja, ja, du kannst YouTube-Videos dir anschauen und alles, und also das funktioniert alles wunderbar. Und wie gesagt, hat eingebaute Kamera, also kannst halt Videotelefonie dann auch damit machen.
Wie das teuer?
Kostet, da muss ich jetzt liegen, 200 noch was, also die sind nicht so. Die nächsten fand ich ganz witzig, das sind die neuen Echos, also das ist jetzt praktisch die neue Generation. Der linke, ist der neue, der kommt dann in verschiedenen Designs, damit das natürlich viel schöner...
Beschreib das mal für die Leute, die nur zuhören.
Der ist praktisch wie dieser normale Echo, wie man den kennt, also ist das ja so ein, ja, wie soll man es nennen, so ein Zylinder, genau, aber es ist nicht mehr so hoch, und die haben tatsächlich da vor allen Dingen das Design verändert und drinne die ganze Lautsprecherarchitektur. Also der klingt halt wesentlich besser als der alte.
Scheint ja so ein Textilmaterial oder so.
Genau, du hast jetzt so verschiedene Bezüge und verschiedene Farben. Mhm. Und was ganz interessant ist, und das ist, glaube ich, eigentlich der Wahnsinn, die haben das Ding mal eben um 80 Euro gesenkt im Preis. Und das ist einfach, da merkt man, die wollen das halt jetzt massiv auf den Markt bringen.
Ja, vor allem Multiroom und so, die wollen ja wirklich, dass die Leute sich davon 3, 4, 5 Dinger
genau, in die Bude stellen. Und das ist der Hammer, wenn du davon 3 Stück kaufst, dann sind die nochmal $50 in den USA billiger. Also dann wird es also im Gesamtpreis. Und der rechte, das ist ganz interessant, das ist so ein bisschen, das ist nämlich der neue Echo Plus.
Der sieht genauso aus wie der alte.
Der hat das identische Gehäuse vom alten. Mhm. Und bei dem ist neu, dass der zum ersten Mal ein Smart Home Hub hat. Das heißt, da ist für das Funkprotokoll, das drinne. Das heißt, du brauchst, wenn du die Philips-Lampen steuern willst, einfach nur an, aus, farbig und dimm und sowas,
brauchst du
den Hub nicht mehr dazu von Philips genau. Ja. Die kommen wohl nachher sogar tatsächlich mit einer Lampe, damit du das gleich machen kannst.
Und sag nochmal die Preise von den beiden Dingern.
Der linke, glaube ich, ist jetzt 100 und der rechte müsste so 100 Euro, sagen wir mal, und der andere war, glaube ich, so 150, der alte.
Und
so
konntest du dir das 170. anhören? Klingen die, also ich finde ja, dass die nicht gut klingen.
Also der kleine, den konnte man hören, der klang besser, definitiv. Die haben jetzt einen eigenen Subwoofer eingebaut und einen eigenen Hochtöner. Das war ja bei den alten, war das ja immer so ein Vollbereichslautsprecher, glaube ich, da drin. Also
macht Musik hören auch richtig Spaß.
Macht wesentlich. Also ich fand es wesentlich besser. Die haben auch zur Demonstration das im Raum verteilt und das hat also wirklich besser klang.
Und
wirklich
da geht auch Stereo dann, wenn ich das im Raum verteile? Oder
nee, das
spielen
ist,
einfach alle
die
Spiel, das Gleiche?
Die Spiel, haben alle das Gleiche gespielt. Du kannst daraus jetzt nicht eine 5.1-Anlage, wie das ja auch gibt oder sowas.
Aber das ist synchronisiert, ne?
Ja, also das ist dann, genau. Und das ist ja ihr proprietäres System. Das heißt, das kannst du dann auch sein. Du kannst sagen, Alexa, spiel's überall und dann geht's halt automatisch an.
Fabian ist nicht begeistert, habe ich das.
Ich habe gerade mein Portemonnaie aus der Tasche verloren.
Du hörst schon mal sein Portemonnaie raus.
Ich bin von den Dingen, ich weiß es nicht.
Ich finde die auch creepy und vor allem, wenn du jetzt gleich nochmal weitermachst, es gab ja dann ein
Produkt. Richtig. Und der linke ist richtig genial.
Das ist so ein kleiner, der sieht aus wie so ein 70er-Jahre.
Er hat gerade gesagt creepy, du sagst genial.
Ja, ich finde es auch beides.
Es ist beides. Das ist wirklich, also das muss man dazu erzählen, gerade wenn man es jetzt nicht sieht. Das ist also der Spot. Sieht aus wie ein Wecker, hat natürlich dazu auch passend irgendwie etliche Watchfaces, die du umwechseln kannst. Hat aber den Funktionsumfang, und das ist es vom Show. Das heißt tatsächlich.
Watchfaces sind so andere Zifferblätter, Uhrendesigns. Ne?
Und hat das vom Show. Das heißt, was du bei dem machen kannst, ist, du kannst auch Videos abspielen. Kann ich gleich mal erzählen. Und der hat auch Videotelefonie. Und der Knaller ist, wenn du den siehst, jeder sagt sofort, der ist für Schlafzimmer. Und der hat aber eine Kamera. Ach. Und Kamera und
Mikro. Was ist denn im Schlafzimmer? Was ist
keine
denn?
Ahnung.
Warum soll man da keine Kamera
Das Erste, was alle Journalisten gesagt haben, ist, Alexa, starte die Videoaufzeichnung, wird der häufigste Befehl werden.
Oh Mann.
Und beim Show wissen wir, du kannst zurzeit bei dem Show, ist das so, dass du nur Kamera und Mikrofon gleichzeitig abschalten kannst oder einschalten kannst. Und dann haben die gesagt, okay, da müssen sie aber nochmal ran, weil die wenigsten Leute wollen, dass das da dauerhaft die Kamera läuft. Ne?
Vielleicht gibt es auch schon aus deinem Bett ein Best-of-Video im Internet.
Wer weiß.
Wie Stoppock passenderweise singt.
Ja, aber du kannst natürlich einfach mit einem Stück Tape.
Genau.
Ja, dann hast du deinen super designten...
Ja, das kriegst du dann in dem Schwarzen.
Der Bildschirm ist ja rund, ne?
Der Bildschirm
Wie sieht
ist
denn das aus, wenn man da ein Video drauf
macht? Sehr gute Frage. Und das haben sie mich auch gezeigt. Das Ding hat eine automatische Zoom-Funktion. Und zwar, die gehen da gar nicht von aus, dass du da riesengroß irgendwie Filme drauf anguckst. Aber zum Beispiel hatten die ein Beispiel mit einer Late-Night-Show. Und da gab es dann Ausschnitte aus der Late-Night-Show.
Ah, der und kennt wahrscheinlich Gesichter.
Der, ne? Ja, so nee, drauf. Aber das erkennt er gar nicht, aber das Zentrum wird hochgezoomt. Mhm. Und das ist halt bei diesen ganzen Late-Night-Shows, dass die Moderatoren immer in der Mitte stehen, gerade bei ihren Monologen, werden die immer so platziert, dass sie immer da stehen. Ah, ja. Und deswegen sah das dann gut aus. Du kannst dann auch mit dem Knopfdruck das rauszoomen, aber dann hast du halt mit dem Balken wirklich nur noch so ein ganz Mini-Bild, also ist nicht so tolle. Und da die ja untereinander Videotelefonie machen, ist das dann mit der Kamera auf der anderen Seite angepasst. Also siehst dein Gegenüber dann in diesem runden Design genau in der Mitte.
Voll creepy Big Brother.
Voll creepy Big Brother.
Aber kannst du ja auch als Babyfon benutzen.
Ja, natürlich. Und das wurde natürlich sofort beworben, klar.
Und ich denke, das Videotelefonie sieht wahrscheinlich auch ziemlich cool aus in so einem
Display. Ja, das sieht cool aus.
Wenn du da mit jemandem redest.
Das ist nett. Also es ist auch witzig, weil es wirklich viele Leute gab, die dann da saßen und gesagt haben, eigentlich finde ich es blöd, aber eigentlich will ich es haben.
Ja, also das ist auch genau mein Reflex. Also ich habe nämlich gerade gedacht, ich will eigentlich mein Handy nicht mehr im Schlafzimmer haben, genau. Weil man die ganze Zeit daran rumfummelt. Ich will mir mal wieder so einen alten Wecker kaufen.
Ja.
Und dafür, das ist mir dann, finde ich geil. Das
aber Ding. Überleg aber dir, was das bedeutet.
Ich will das nicht im Schlafzimmer haben.
Das heißt, wenn du das hast, stehst du morgens mit Alexa auf. Ja. Das ist der Hammer. Dann haben sie es wirklich von morgens bis du gut Nacht sagst, den haben sie schon den ganzen Tag. Dann haben sie noch angekündigt, BMW war da, dass in jedem BMW nächstes Jahr das drin ist und ausgewählten Minis. Also du
und dann hast kann ich natürlich auch morgens schon im Bett, kann ich dann sozusagen die, keine Ahnung, in meinem BMW die Sitzheizung anschmeißen.
Ja, natürlich, genau.
Und ich habe so eine elektrische Jalousie im Schlafzimmer. Ich kann dann natürlich, wenn du diese Zigbee-Integration hast, ich kann natürlich auch meine Jalousie hochfahren aus dem Bett.
Mit anderen Worten.
Findest du nicht cool?
Das ist das, was mir noch gefehlt hat zu meinem Glück, definitiv.
Mit anderen Worten,
cool.
Wir müssen jetzt nur noch einen Dienst hacken, um dein komplettes Leben unter der Kontrolle zu haben.
Macht's ja für alle leichter.
Ja.
Ne? Macht's für alle leichter auf den NSA.
Zentralisierung ist super.
Dann hatten sie noch was, das hat wirklich alle überrascht, das kannst du nochmal zeigen. Da müsste man eigentlich fast ein Ratespiel machen. Was sehen wir hier?
Ja, ich habe das gelesen.
Du hast es gelesen, weißt du es? Du hast es nicht gelesen.
Keine Ahnung, ein Saugroboter?
Das sind die Echo Buttons.
Ach nee, das ist nicht so ein
Buzzer. Das ist ein Buzzer, der wird per Bluetooth angesteuert und dann kannst du sowas machen halt, das sind so für Partyspiele, so Jeopardy-mäßig, da wird irgendwas, du startest das, sagst Alexa, spiele Jeopardy oder so und dann leuchten die auf, dann muss jeder einmal buzzern und dann heißt es so, wir haben 3 Mitspieler oder 4 Mitspieler und dann lalala, ne, irgendeine Frage.
Aber diese sind so willkürlich, also wer will denn sich so einen Telefonanschluss an seinen Alexa machen und diese Buttons, das ist so, als wenn das so Schnapsideen sind und die einfach gesagt haben, geil, machen wir.
Ja, aber was cool ist, man muss das sagen, was richtig cool ist, dahinter ist ja eine Gaming-SDK und API. Und die haben aber auch schon erzählt, was du auch noch machen kannst. Und einige Sachen sind dann schon wieder so, wo du denkst, naja gut, das könnte wieder funktionieren. Beispielsweise haben die Beat-Erkennung. Du kannst dann irgendwelche Spiele machen, wo dann zum Beispiel Leute trommeln müssen. Oder, und das fand ich auch ganz cool, die können auch Motoren steuern. Das heißt, du könntest irgendwas sagen und dann steht meinetwegen daneben Roboter und der reagiert dann. Ja, der wird gesteuert durch Alexa, weil die Motoren da gesteuert werden und der kann lippensynchron dann sprechen. Also da kannst du für wetten, da wird es irgendwie irgendeinen kleinen Roboter danach geben. Also
es geht vor allem um diesen Standard, mit dem die angesprochen werden.
Genau, es geht darum, die Dinger wird es für 20 Euro zu Weihnachten geben, weil das just for fun ist.
Viererpack.
Dreierpack, glaube ich, war es.
Und ich kann dann aber auch selber, wie heißt das nochmal, diese Alexa...
Skills?
Skills, genau. Ich kann dann selber was programmieren, wo ich... also irgendein Ratespiel programmieren,
könntest du
was
machen,
ich dann mit diesen, und das wäre dann so ein Skill.
Genau, und das wird, ich gehe davon aus, dass das explodieren wird. Also ich habe auch am Anfang gedacht, das wird nichts kommen, aber spätestens, wenn die irgendwas haben mit Robotik da drin, dann gibt es
das Tod.
Die hatten übrigens als Demo, richtig schön, das wäre was für dich gewesen, diesen singenden Barsch.
Ja, das habe ich gesehen,
Singenden Barsch.
Als Alexa,
der dann...
Also dieses Ding, was immer so wackelt
und singt. Und der hat dann lippensynchron mit zu Alexa gesprochen.
Ich hab für diese ganze Technik nur einen Einsatzbereich. Das habe ich dir ja schon mal gesagt. Du brauchst überall diese Philips Hue-Leuchten überall bei dir ein und dann sagst du Alexa Alarmstufe rot und dann ist deine ganze Beleuchtung raus rot.
Und machst
das sind diese Trickies.
Ja. Ne? Was wolltest du sagen?
Die erinnern auch so ein bisschen an diese 70er, 80er Jahre Design, ne? Da kannst du so ein, wie hieß denn dieses Spiel mit den 4 Farben?
Senso. Kannst du da natürlich kannst du das damit. Ja. Klar, genau.
Ja, sehr schön.
Also wird einiges kommen.
Also, das war sehr interessant, Nico. Mal gucken, wer von uns sich diesen Kram ins Schlafzimmer stellt. Du
Nico. Ich muss es ja, verstehst du?
Ja, klar.
Tim. Aber kommen wir mal wieder hier zu den seriösen Sachen. Die habe ich noch gar nicht in die Kamera gehalten. Das ist die neue CT, die jetzt, wenn ihr die Sendung seht und hört, am Kiosk ist. CT21 und da ist eine DVD bei. Steht aber groß drauf, startet von USB-Stick und von DVD. Das ist das, dieses Ding. Und das ist ein Notfall-Windows.
Genau, das ist aber nicht auf der DVD, wie man vielleicht glauben könnte.
Also genau, das hast du, also das bootet nicht, das Teil.
Das ist eins der, oder eigentlich das häufigste Missverständnis um dieses CT-Notfall-Windows. Mhm. Da gibt es auch, ich weiß noch nicht viel, es ist ein bisschen schwer zu erklären, dass man das wirklich, dass es von vornherein klar wird. Du kannst es nicht kaufen und einlegen und es bootet, es geht nicht. Mhm. Das hat lizenzrechtliche Gründe, weil es einfach nicht erlaubt ist. Zumindest wüsste ich nicht, wie man an eine Lizenz rankommt. Wir haben wirklich allerhand versucht, für dieses Windows PE, diese Notfallumgebung, auf dem das Ganze basiert.
Weißt du, was heißt das eigentlich, PE? Weißt du das?
Pre-Install Environment. Wird aber häufig dann auch als RE bezeichnet, Recovery Environment. Das ist dann so eine etwas ausgebaute Version.
Aber man kann doch auch Linux booten. Das dürften wir ja auf unser Heft drauf machen. Und Linux kann ja auch die Windows-Dateisysteme, NTFS und so weiter lesen.
Genau, aber du kriegst zum Beispiel schon ein Problem, wenn du ein BitLocker-verschlüsseltes Laufwerk hast, was durchaus immer mehr wird. Und du alles Mögliche hast, was du nativ mit dem Windows eigentlich bearbeiten willst. Zum Beispiel mit bestimmten Tools, die Registry offline bearbeiten. Mhm. Dazu muss man sagen, das Notfall-Windows, im Prinzip ist es eine Kombination, die wir zusammengestellt haben, aus einem Windows PE, das aber von deinem Rechner kommt. Also es bringt es eben nicht mit, deshalb ist es ein Bausatz.
Also der holt sozusagen aus meiner Windows 10 Installation, holt er das Windows PE irgendwie raus.
In diesem Fall, genau. In diesem Fall nimmt er aber als Basis sogar eine Long-Term-Servicing-Version von Windows 10 Enterprise. Also wir empfehlen in dem Fall wirklich, sich diese Testversion von Windows 10 Enterprise zu laden. Mhm. Steht auch so in der Anleitung alles drin, das ISO-Image. Mhm. Hat den Vorteil, dass du zum Beispiel auch die gesamten aktuellen Funktionen von Windows 10, BitLocker und so weiter, die aktuelle Unterstützung mit drin hast, auch wenn du das Ganze auf einem Windows 8 oder Windows 7 PC baust.
Okay,
verstehe. Also du hast dann, würdest du das Windows PE nehmen, was dort integriert ist, hättest du natürlich verständlicherweise eine uralte Variante von Windows PE.
Und das Windows 10 Enterprise, das haben wir nicht mit auf der DVD.
Das ist nicht Lizenz, mit drauf, das ist runterladen. Genau, wenn man auf den, wir haben das ja verlinkt, ne, ist ein Short-URL angegeben, ct.de/schlag mich tot. Mhm. Und da sind die ISO-Images auch direkt verlinkt. Das ist halt wirklich, du musst dich da nicht durch irgendein Evaluation Center klicken. Das ist halt wirklich draufklicken und das ISO lädt runter.
Okay, cool. Und wofür ist das denn jetzt gut? Also sagen wir mal, meine Mutter sagt, oh, mein Windows bootet nicht mehr. Oder wird sie wahrscheinlich, mein Computer ist kaputt, wird sie sagen. Mhm. Und dann komme ich jetzt und versuche ihr zu helfen. Was mache ich denn dann?
Genau, im Idealfall hast du das natürlich erstmal dabei, gebaut auf einem anderen Rechner. Oder man baut es auf demjenigen Rechner, der vielleicht irgendwann mal kaputt geht und legt das Ding einfach in den Schrank. Kann man natürlich auch machen.
Ich kann aber auch einfach dieses CT-Notfall-Windows von der DVD sozusagen auf einen USB-Stick draufbauen sozusagen. Und der ist dann bootfähig.
Genau, das kannst du mit der Toolbox, die dabei ist. Dieses WinBuilder-Projekt. Das ist, ja, im Grunde ist das ein Mischmasch aus. Es nimmt als Basis dieses Windows Enterprise ISO, was du runterlädst, baut daraus ein für einen USB-Stick oder auch für DVD bootfähiges System und baut noch teilweise per mitgelieferten Komponenten, teilweise per Download live runtergeladenen Komponenten noch einen Haufen Zusatztools ein, die ein Windows PE als solches erstmal gar nicht mit drin hätte. Also Festplattenanalyse, Hardwareanalyse, was ist eigentlich alles drin in meinem Rechner, Recovery-Software, teilweise Tools, um zum Beispiel zu versuchen, bei Verschlüsselungstrojanern, wenn Tesla Crypt oder so, wenn schon Entschlüsselungsmethoden bekannt sind, eben ein paar Tools mit drin, mit denen du versuchen kannst, deine Dateien dann zu entschlüsseln, solche Geschichten. Also im Grunde ist es eine Toolsammlung, ja, immer für den Fall, dass dein Rechner an sich nicht mehr startfähig ist. Verstehe. Aus welchem Grund auch immer. Ne, wie gesagt, Hardware-Analyse, Virus, Software zerschossen. Ja.
Also auch, ich kann das auch ganz klassisch benutzen, um eine Datenrettung zu machen, dass ich da ein externes Laufwerk dranhänge und dann versuche, erstmal alle Daten zu kopieren, die da drauf sind. Im Zweifel auch mit BitLocker verschlüsselten Sachen.
Das wäre ein Anwendungsfall dafür.
Genau. Klassisches Ding ist ja auch, ich kenne mich da intern nicht so gut mit aus, aber zum Beispiel die eigenen Dateien, die man im Windows-Ordner hat, die waren ja auch wenn man da mit einer anderen Windows-Installation draufgegangen ist, dann hat das andere Windows gesagt, hier darfst du nicht drauf, weil das ist vom anderen Benutzer und solche Sachen. Und das geht wahrscheinlich besser mit eurem
Tools. Ja, wobei du im Prinzip schon drauf kommst, du musst nur erstmal die ganzen Rechte für den Ordner verschaffen.
Stimmt, du kannst manuell.
Das ist ein bisschen bastelig dann. Aber theoretisch geht das schon. Aber genau, mit so einem Teil könntest du auch dann mit dem Notfall-Windows direkt auf die Daten zugreifen. Ja.
Und Virus-Zeugs ist auch drauf, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Oder ist auch kann man auch damit benutzen?
Ganz genau. Ja, kann man. Da muss man so ein bisschen gucken. Für wirklich gezielte Virensuche und Schädlingsbekämpfung haben wir noch ein paralleles Projekt, das CT Desinfect.
Mhm. Was auf Linux-Basis.
Auf Linux-Basis dann ist, ganz genau. Also das Notfall-Windows ist eben, ja, ich sag mal mehr ein allgemeiner, ich möchte gerade sagen Werkzeugkasten. Mhm. Nur hatten wir ja vor drei Heften gerade ein anderes Projekt, das hieß CT Werkzeugkasten. Da haben auch einige gefragt, was soll denn da jetzt der Unterschied sein? Tatsächlich sind die Toolsammlungen gar nicht so unähnlich. Mhm. Nur, dass diese Werkzeugkastenzusammenstellung ist mehr ein Gesamtpaket zu dem Zweck, ich möchte eine Toolsammlung haben, mit der ich allerhand Windows-Probleme beheben kann, wenn mein Rechner noch bootet.
Mhm. Okay, verstehe.
Und das sind eben so, die Tools sind relativ ähnlich. Mhm. Auch diese Recuva und sowas für an Datenrettungstools mit drin haben. Ich weiß gar nicht, ob in diesem das HD-Tune mit drin ist oder Crystal Disk Info. So diese,
das sind vermeintliche Schädlingsfunde, das ist gar keine Liste.
Genau, aber nee, das hatten wir.
Also was man ja vielleicht mal sagen kann.
Die Werkzeuge. Ja, genau. Also Avira ist dabei, Crystal Disk.
Genau,
Crystal
die haben Disk wir halt Info. Auch. Genau, HD-Tune ist auch mit drin, genau.
HD-Tune.
Und richtig. Ne? Das heißt, die Herangehensweise ist eine andere. Dieser Werkzeugkasten ist eigentlich entstanden aus der Idee heraus, wir haben immer wieder Leser, die fragen, die verschiedene Probleme mit Windows haben, ob es irgendwie Hard- oder Softwareursachen, wie auch immer sind, die halt sagen, könnt ihr mir ein Tool dafür empfehlen? Mhm. Ich komme mit Bordmitteln nicht weiter. Und die ganzen Antworten, die wir über Jahre dazu gegeben haben, mal in einen Artikel zu gießen und zu sagen, okay, das ist unser Werkzeugkasten dafür. Mhm. Greift aber eben alles nur, sofern Windows noch startfähig ist. Wenn Windows nicht mehr startfähig ist, ist Notfall-Windows eben das Mittel der Wahl.
Ich verstehe. Das hört sich auch ganz cool an. Unstoppable-Kopierprogramm, was auch bei
Lesefehlern durch. Das bei beschädigten Sektoren und so weiter, genau.
Und ja. Recuva ist immer noch das Mittel der Wahl für Datenrettung? Ich hatte das hatte ich nämlich tatsächlich neulich, dass ich aus Versehen Dateien gelöscht habe. Habe ich auch Recuva benutzt.
Also für meinen Eindruck ist das immer so ein bisschen eine Glaubensfrage. Ich kenne auch sehr viele Kollegen, die schwören auf Testdisk und Fotorec.
Ja, die sind ja auch sogar mit drauf.
Die sind auch mit drauf.
Kann man alles mal probieren.
Das Schöne an Recuva ist tatsächlich, dass es eben eine grafische Oberfläche, eine GUI hat, während Testdisk ja erstmal nur ein Kommandozeilentool ist. Mhm. Und du kannst tatsächlich mit Recuva auch dir wunderbar einen Zustand der Dateien anzeigen. Du kannst Dateitypen ein- oder ausschließen. Teilweise bei Bildern zum Beispiel dir Vorschaubildchen anzeigen lassen, um einzuschätzen, wie viel ist von der Datei noch übrig, ist die teilweise überschrieben. Mhm. Also das ist schon eine Ecke komfortabler. Ja.
Und ich sehe hier so klassische Probleme, zum Beispiel Lizenzschlüssel auslesen, Windows Bootloader ist defekt, Windows braucht ewig zum Starten, Kennwort vergessen. Haben wir auch hier so ein Beipackzettel im Heft, wo dann genau drin steht, was man machen muss. Mithilfe dieses Notfall.
Schritt für Schritt Anleitung.
Ich war ja kurz davor zu sagen, alles das, was Windows ausmacht.
So. Du bist ja Mac-User jetzt. Ja, ne? Ja, das war ganz cool. Und kommen denn auch Leute, die das Heft nicht kaufen, an dieses Notfall-Windows? Also eigentlich müsst ihr natürlich das Heft kaufen, weil ihr das sonst alles gar nicht. Es ist schon nicht trivial und ich glaube, man braucht das Heft dafür, um das überhaupt bedienen zu können. Aber nur, falls irgendjemand, kann man das auch nur im Netz kriegen oder wie verhält sich das?
Jein, was du kriegen kannst natürlich ist, was du nicht im Netz kriegst, ist diese Variante, ist genau diese Zusammenstellung unserer Tools. Das, was das CT-Notfall-Windows eigentlich ausmacht. Mhm. Das kriegst du, wenn du das Heft kaufst auf DVD oder als Plus-Abonnent kannst du halt runterladen im Download-Bereich in deiner Abo-Verwaltung. Mhm. Ansonsten, was es gibt, oder um das ein bisschen zu trennen, die Basis, die dieses Notfall-Windows baut, diese Kernkomponente des WinBuilder-Projekt, das ist nicht von uns. Mhm. Das ist letztlich ein Community-Projekt, was wir um unsere Tools erweitert haben.
Okay.
Also du kannst natürlich durchaus sagen, ja, ich möchte einfach mal einen WinBuilder nutzen, damit rumspielen. lädst so ein Enterprise Windows, so ein Test-ISO runter, gibst ihm das als Quelle an, dann hast du natürlich erstmal nicht so wahnsinnig viel an Software drin, die du aber auch, also klar, wenn du bereit bist zu basteln, ist das auch eine schöne Möglichkeit,
zu basteln
und verdammt viel Lebenszeit zu verbraten.
Aber deswegen, wenn ihr das einfach haben wollt, dann kauft das Ding. Und auch wenn ihr gerade keine Windows-Probleme habt, ich meine, ist wahrscheinlich sinnvoll, so ein Ding einfach im Schrank liegen zu haben. Windows-Probleme
kommen immer irgendwann.
Genau. Vielleicht sollte man noch sagen, wir haben ja auch dazugelernt. Ne? Im letzten Mal war es auch noch so, dass zum Beispiel Spezialversionen von bestimmten Programmen da drin waren, aber dann eben halt sozusagen in dem Paket und die sind jetzt auch noch mal separat drauf, weil Leute vorher dann nämlich die gesucht hatten. Und dann musste man erstmal denen sagen, okay, wann sind das alles zusammengebaut haben, dann finden sie da und da. Das ist jetzt nochmal separat da drauf.
Man lernt auch nie aus. Also in der letzten, im 2017er Notfall Windows war ein etwas schwerwiegenderer Bug, der aus dem WinBuilder-Projekt kam, der dazu geführt hat, dass auf reichlich Rechnern, die das gebaut haben, hinterher der .NET-Framework zerschossen war.
Also haben wir auch im Uplink drüber geredet.
Für uns immer ein Fall von man lernt nie aus, was auch... Oder Windows, wenn du auf einem, bislang war es so, bis 2015, wenn du auf einem Rechner mal das Notfall-Windows gebaut hast, konntest du kein gratis Upgrade auf Windows 10 machen. Der Pfad für diese Installationsumgebung Windows PE, also die Recovery- und Installationsumgebung, die dieses gratis Upgrade auch genutzt hat, um das Windows 10 auf die Platte zu bringen.
Okay.
Der Pfad dafür, durch dieses Notfall-Windows-Skript oder durch diese WinBuilder-Geschichte verbogen wurde und Windows 10-Setup dann das Windows PE nicht finden konnte. Ist halt behoben inzwischen, ne? Aber das sind so Fälle, wo man denkt, ja, okay, also es greift auch relativ tief tatsächlich ins System ein.
Das wiederum ist auch eine gute Geschichte, dass wenn man es selber macht, dann hat man natürlich das Problem, dass man dann eventuell genau die Fehler weiterhin bastelt, die man heutzutage, wenn man sich schon länger damit beschäftigt, halt auch umgehen kann.
Also CT Notfall Windows 2018 Bugfix Edition sozusagen. Ja, also du hast jetzt gerade oft von Recovery geredet.
Von Recovery zu Discovery.
Lass uns doch jetzt mal ein bisschen über Discovery reden.
Ja.
Fabian hat... also es gibt eine neue Star Trek-Serie auf Netflix offenbar. Gibt es die auch noch woanders eigentlich?
Nein, also bei uns in Europa gibt es die nur bei Netflix, in Amerika bei CBS All Access.
Und das hat Nico gerade erzählt, der war ja gerade in den USA und wollte sich das angucken. Und
genau, nachdem ich es gelesen habe, was du da geschrieben hast auf Heise Online, dachte ich, naja, das stimmt wahrscheinlich alles nicht, was der erzählt. Ich bild mir meine eigene Meinung.
Ja.
Und dann musste ich feststellen, ja, Geoblocking, schade eigentlich, mit Netflix-Abo kannst du dann in den USA das jedenfalls nicht ohne Tricks mehr irgendwie da schauen, weil das da tatsächlich, weißt du,
Only also Geoblocking gibt es da auch. Aber ja. Fabian hat also das ganze Internet damit vollgeschrieben, wie geil.
Naja, ich bin ja hier irgendwie der Trekkie. Wir können ja ein paar Bilder im Hintergrund einspielen. Ich freue mich halt total, weil wir hatten ja ungefähr seit 10 Jahren hatten wir kein Star Trek mehr. Ne? Seit Enterprise zu Ende war, gab es das halt nicht. Es gab Filme, aber die sind halt nicht wie eine Star Trek-Serie.
Die von Abrams.
J.J. Abrams. Und wenn man sich die Serie jetzt anguckt, die ist lustigerweise ziemlich nah da dran. Also man hat
Flair?
Lensflares, auf jeden Fall, kannst du in den Vorschaubildern schon überall sehen, überall Lensflares. Aber also
die hat eine ähnliche Ästhetik,
die sieht aus wie die Filme, spielt aber wohl in der sogenannten Primetime-Line, also in der Fernsehserien.
Oh Gott, ist das kompliziert. Also es gibt unterschiedliche Timelines.
Naja, es gibt eine Kontinuität, das ist die, in der haben die ganzen Fernsehserien gespielt und J.J. Abrams hat ja mit seinem ersten Film das quasi rebootet.
Also
das
ist ein Universum. Von Anfang an, also die allererste Star Trek aus den 60er Jahren. Die
basieren ja alle.
Das ist immer noch das gleiche Universum, also, aber es gibt unterschiedliche Zeitstränge.
Genau, also wenn du zum Beispiel die letzte Star Trek Serie war Enterprise, die spielt ja vor der von Captain Kirk, vor der Originalserie und die bezieht sich halt da drauf. Mhm. Und diese Serie spielt jetzt 10 Jahre vor Kirk, also zwischen Enterprise und der Kirk-Serie. Lustigerweise zur gleichen Zeit, wo auch der Pilotfilm, es gibt einen Pilotfilm zu der Originalserie, der heißt The Cage. Damals noch ohne William Shatner.
Auch in den 60ern.
Der war, glaube ich, wurde ein Jahr vor der Fernsehserie gedreht, spielt aber 10 Jahre davor. Da hat die Enterprise einen anderen Captain, Captain Christopher Pike. Das spielt jetzt zur gleichen Zeit. Wenn man Hardcore-Trekkie ist, muss man natürlich eigentlich sein komplettes Vorwissen ignorieren, weil wenn du dir die Serie anguckst, die sieht total geil aus. Also die Spezialeffekte sind der Hammer. Die sind Kinofilm-Level Spezialeffekte.
Das hattest du auch, glaube ich, geschrieben. Ist ein bisschen mehr das Gefühl, als hätte man einen Kinofilm zerteilt. Ne?
Genau. Also das ist nochmal eine andere Sache. Die Geschichte, die wird anders erzählt, aber die Spezialeffekte sind großartig.
Aber lass uns doch kurz die Rahmenbedingungen erzählen. Also es gibt eine Netflix-Serie, die heißt Star Trek Discovery. Die ist, können Netflix-Abonnenten kostenlos.
Im Moment, also im Moment kannst du die ersten zwei Folgen gucken. Ah, ja. Die, die dritte Folge kommt am Montag. Es gibt 15 Folgen.
15 Folgen.
Das ist eine Staffel, die wird zerlegt in zwei Teile. Die läuft bis Ende November und dann fängt sie im Januar 2018 wieder an. Und sie basiert, also sie, im Gegensatz zu klassischen Star Trek-Serien, ist das nicht dieser Monster of the Week. Eine Folge, dann rollen wir quasi alles wieder zurück, sondern das ist eine, also es ist kein episodisches Fernsehen, sondern es ist so
Game of Thrones, Serien
wie moderne Serien sind. Es ist eine Geschichte, die über die ganze Staffel erzählt wird. Also was, woran man das schnell merkt, ist zum Beispiel in der ersten Folge taucht die Discovery überhaupt nicht auf. Also die ersten zwei Folgen drehen sich um ein Raumschiff, das heißt USS Shenzhou. Und die Discovery, also die namensgebende Raumschiff, ist noch gar nicht da.
Also es ist so eine epische Erzählung, wo man sich halt mehr Zeit nehmen kann, um eine Story zu erzählen.
Genau. Also deswegen fühlt sich das eher so an wie so ein Star Trek-Film.
Aber
also
auch die Weltraumschlacht. Ein detaillierterer und längerer dann wahrscheinlich.
Genau. Ja, weil aber es hat halt so zum Beispiel, also die ersten zwei Folgen haben echt krasse Weltraumschlacht-Szenen, wo sie gegen die Klingonen kämpfen mit richtig vielen Raumschiffen. Sowas hattest du in Star Trek-Serien eigentlich nie.
Ja, weil es
also,
ging damals
das technisch ging halt nicht. Ne? Und also die haben dann bei Deep Space Nine ein bisschen damit angefangen, da gab es zwei, drei Folgen mit dem Dominion-Krieg und so, aber das ist schon ein ganz anderes Level.
Aber jetzt ich als Star Trek-Laie, ich kenne natürlich, also ich in meiner Jugend haben halt irgendwie alle The TNG, The Next Generation geguckt, habe ich auch ein paar Mal gesehen, aber das fand ich sehr
seifenoperhaft. Bei mir war das Voyager, ich saß da immer in meiner Starfleet-Uniform auf dem Sofa, ohne Scheiß, und hab die gesehen.
Hast du die echt immer angezogen dann?
Ja. Ich war, als die diese World Tour gemacht haben, als sie dieses Set, was jetzt in Las Vegas ist, um die Welt gefahren haben, da haben die so eine, mit so Schauspielern so eine Tour. Da durfte ich die Enterprise fliegen, weil ich als einziger eine vernünftige Star Trek-Uniform anhatte. Und ach, ich hatte geil. Also als 16-Jähriger auch Ensign und nicht gleich Captain wie alle anderen.
Ach, und du, ich sehe gerade, du hast auch den.
Ja, das ist der aus den
Abrams. Wie heißt das Ding nochmal?
Das ist jetzt einfach nur ein Sternflotten-Symbol. In den Filmen ist das ja kein Kommunikator. Aber später war das ein, ja.
Aber auf alle Fälle war TNG, ich bin ein bisschen älter als du wahrscheinlich, das war halt in meiner Jugend das Ding, das war halt sehr seifenoperig, fand ich.
Es hat sehr so angefangen. Also ganz am Anfang, es ist sehr, sehr gestelzt. Also wenn du die ersten Folgen siehst, die sind fast wie die Kirk-Serie. Das ist halt quasi eigentlich Theater. Die stehen, genau. Die reden. So. Das wurde natürlich lockerer über die Zeit hinweg. Aber selbst Voyager war noch sehr... sehr so dieses klassische Star Trek.
Hast du alle gesehen?
Ich habe alles gesehen, ja. Ich habe alles Star Trek gesehen, was es gibt. Sogar die animierte Serie, die auch...
Aber das können wir mal ganz kurz aufdröseln, wenn wir hier schon mal so einen Experten haben. Also es gab die erste Serie
aus den 60ern, Captain Kirk, mit Kirk. Die hieß bei uns Raumschiff Enterprise, damals einfach nur Star Trek.
Star Trek,
ja. Die hieß einfach nur Star Trek. Dann war eine Zeit
Ruhe. Wie viele Seasons gab es davon ungefähr?
Drei? Glaube ich. Drei, glaube ich, aber die hatten 30 Folgen
plus. Die hatten extrem viele Folgen.
Und der Kult, war der schon damals direkt oder kam das
später? Die lief okay, aber war nicht wirklich so ein Kult. Mhm. Das kam danach. Die wurde dann ausgestrahlt in Reruns. Dann gab es ja auch den Star Trek The Motion Picture, also den Kinofilm. Zu dem Zeitpunkt war das dann, da wurde es ein Fandom.
Das ist jetzt verrückt zeitlos. Also es gibt ja immer noch Sender, die das immer noch hin und wieder mal ausstrahlen.
Und wir hatten dann halt eine lange Pause und Ende der 80er gab es dann die Serie TNG mit
Das war erst die zweite?
Mit Captain Picard. Und das Krasse war dann, ab dann ging es immer überlappend. Also TNG, TNG lief noch, dann fing Deep Space Nine an, das mit der Raumstation.
Ja,
das
kann ich mir auch dran erinnern.
Erst noch Commander Sisko. Das überlappte sich, das gab ja auch eine Folge, wo die Enterprise, Deep Space Nine, ankommt und so. Und dann war TNG abgesetzt, dann lief Deep Space Nine und dann kam Voyager. Und auch bei Voyager gibt es die erste Folge, die Voyager legt ab von Deep Space Nine, also wo die zum ersten Mal losfliegen. Es überlappte
sich wieder. Aber dadurch, dass sie dann ja weggeschossen wird, hatte sie ja nicht mehr viel mit dem eigentlichen Universum.
Aber es lief eigentlich immer Star Trek. Und dann... die überlappten sich nicht mehr, aber Enterprise lief an im selben Jahr, glaube ich, als Voyager aufgehört hat oder ein Jahr später. Also es gab eigentlich immer Star Trek für über 10 Jahre im Fernsehen. Mhm. Oder 20 fast, dauerhaft immer Star Trek. Und Enterprise hat vielen Fans nicht gefallen. Also es fing an mit der Titelmusik, die ich genial finde. It's been a long road. Nicht, dass wir geblockt werden. Aber viele Fans fanden die scheiße.
Da muss ich jetzt mal kurz erklären, damit du sagst, die spielt ja jetzt zu nah. Da ist das erste Mal, dass der Zeitsprung
zurück ist. Du bist auffällig ruhig, du bist auch kein Tracky, höre ich so ein bisschen
nach. So hörst du das relativ gut daraus.
Ja. Genau. Ich bin auch ein bisschen verwirrt, muss ich jetzt
sagen. Du hast recht. Also bis Voyager war das eine Zeit, also es ging immer weiter. Linear, die Zeit, ne? Also es wurde die Geschichte immer weiter erzählt.
Ja.
Und mit Enterprise kam dann eine Serie, die spielte vor der Kirk-Serie. Mhm. Also da ist man ganz in die Vergangenheit gekommen, da gibt es die Föderation noch nicht, nur die Sternenflotte. Und das war ein ganz anderer Erzählstil. Das war, die hatten TFT-Monitore in dem Raumschiff, der Captain hat einen Hund dabei. Also das war, am Anfang können die mit den Phasern noch nicht schießen und müssen sich erst auf was Droiden einschießen und so. Das war die erste quasi Mission der Sternenflotte. So.
Ah, ja.
Und das hat vielen Leuten halt nicht gefallen. Dann wurde diese Serie abgesetzt und dann gab es lange Zeit im Fernsehen kein Star Trek und Discovery ist jetzt halt das nächste. Ich fand es erst ein bisschen enttäuschend, dass man sich nicht getraut hat, die nach Voyager spielen zu lassen. Dann hätte man ja alles
neu erfinden
hätte können. Man neu anfangen können quasi, sondern jetzt wieder vorher spielen lässt. Aber sie scheinen sich sehr gelöst zu haben. Ich glaube, für jemanden wie dich, der vielleicht kein Star Trek-Fan ist, aber eigentlich Science-Fiction mag, ist das die perfekte Serie. Ich habe
mir das
auch
vorgenommen, mir das mal anzugucken, bin nur noch nicht dazu
gekommen. Weil man einfach sein Vorwissen ignorieren kann. Man kann das gucken. Also ein großes Ding ist, die Klingonen sehen jetzt wieder anders aus. Also in der Serie mit Kirk sind Klingonen ja einfach menschlich, die sehen aus wie Menschen mit Bärten. Ne, die haben diese
Hüften nicht. Das hat immer ein bisschen was von Genghis Khan gehabt.
Genau, das ein bisschen so. Die waren also ja auch
könnte
irgendwie
das so,
so
spielen, so ein
Klingon. Ja, sofort. Klar, schwarze Augenbrauen und so, ja, vor allem super. Mit dem Bart auf jeden Fall.
Wer weiß.
Dafür bist du nicht kriegerisch genug.
Das weißt du nicht.
Und dann bei Next Generation fing das ja an, hatten dann die Klingonen hier so die Rippen, ja, ne? So Worf und so. Und dann haben sie halt in Enterprise, erklären sie, warum die Klingonen dann erst menschlich aussahen und dann so. Also eigentlich sahen sie erst so aus, haben dann so ein Virus gekriegt, sahen dann kurzzeitig Mensch, egal. So, und jetzt haben sie die Klingonen wieder umdesignt. Die sehen jetzt komplett anders aus. Die sind
sehr haarlos, habe ich gehört.
Keine Haare und die sehen ein bisschen so Geiger Alien-mäßig aus. Okay. Also die haben so lange Köpfe und so Rippen.
HR-Geiger.
Ah, ja, genau. So, also sehen wieder komplett anders aus. Die haben sich einfach von vielen Sachen jetzt lösen sie sich ein bisschen.
Aber das könnte man ja nun tatsächlich als Kritik sehen, weil was du ja sagst, ne, das Problem ist halt an der Sache schon wieder Klingonen. Also das ist ja das, was du auch in den Foren gelesen hast, dass die Leute gesagt haben, hätten sie jetzt irgendwie gesagt, wir machen weiter, dann hätten sie ja wirklich endlich mal eine komplett andere Geschichte mal erzählen können. So hat man ein bisschen so dieses Gefühl, ach, jetzt haben sie es wieder mal aufgewärmt. Also das ist halt das.
Das stimmt, aber es sind coole Klingonen. Also ich muss sagen, die reden jetzt sehr viel Klingonisch in diesen Teilen.
Wie kannst du das kurz demonstrieren, wie das klingt?
Ohne Scheiß, ich habe die Wörterbücher zu Hause. Also ich habe das in der ich habe das mal versucht zu lernen, als ich jung war. Das ist sehr schwierig.
War nicht auch so ein Easter Egg bei der Netflix-Serie, dass man klingonische Untertitel einschalten konnte?
Habe ich gehört, habe ich noch nicht ausprobiert. Okay. Du hast sehr viele Szenen, die komplett in Klingonisch sind, mit englischem oder deutschem Untertitel.
Ah, cool.
Was sehr cool ist, ist, dass der Haupttyp, der diesen klingonischen Widersacher spielt, der ist The Guvma, der spricht das sehr geil. Also das ist wirklich, es hört sich an wie eine Sprache. Es hört sich lustigerweise ein bisschen an wie Arabisch. Was vielleicht auch, also die machen wir das typische Star Trek-Ding. In dieser, ohne jetzt groß zu spoilern, es geht, also das klingonische Imperium wehrt sich dagegen, dass die Föderation ankommt und sagt, wir kommen in Frieden. Und dieser Tekuvma sagt halt, die wollen unsere Kultur zerstören.
Ja.
Und wir müssen uns jetzt dagegen wehren. Also es ist ein bisschen dieses Trump-Brexit Isolationismus, die wollen quasi eine Mauer, nur dass sie keine Mauer bauen wollen. Aber,
also die Klingonen sind die AfD sozusagen.
Quasi, ja. mit ein bisschen nicht so hässlichen Krawatten. aber sie haben sie cool redesigned. Also die haben jetzt so Raumanzüge, die erinnern so an japanische Samurai ein bisschen. Mhm. Die haben das Buttlet, also dieses bekannte klingonische Schwert, haben sie redesigned. Die sehen jetzt wieder böse aus. Also es ist sehr cool. Also insgesamt muss man sich einfach, also ich persönlich finde, man muss der Sache eine Chance geben, muss sich einfach davon lösen.
Aber euch, du hast auch schon gesehen jetzt?
Oder? Nee, kann ich ja nicht.
Okay, kann ja sein.
Ich bin heute aus dem Flieger.
Ja, kann ja sein, dass du das
unter der Dusche.
Also ich muss sagen, ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die das gesehen haben, sie finden es eigentlich gut. Also ich finde es überraschend gut. Ich hätte nicht erwartet, dass es so gut wird. Also
es scheint ja ein bisschen zu polarisieren, was ich so höre, ist, dass einige Leute so richtig scheiße finden, es keiner, aber alle sagen, die meisten haben so Verbesserungsvorschläge. Irgendwie. So
das ist halt Star Trek. Ne? Ich habe mich heute Morgen mit einem Freund unterhalten, in Star Trek ist halt irgendwie, das sind die krassesten Nerds. Und ich sage das als jemand, der irgendwie Warhammer-Nerds und Linux-Nerds kennt. Mhm. Also die Abstufung ist vielleicht, Warhammer-Nerds sind die ganz schlimmen, dann kommt Star Trek und dann kommt Linux. Mhm. Also ich meine, wenn du dir mal anguckst, wie viele Wikis es gibt mit Star Trek-Informationen und was die alles zusammengetragen haben und welche Schiffe und warum die wie alle heißen und so. Das sind halt alles so OCD.
Und wo welche Röhre hinführt.
Ja. Ja, genau. Ich bin ja selber so. Ich meine das jetzt echt nicht das böse stimmt. mit den Nerds. Ich
Wir
bin
haben selber, doch schon mit ihm bin zu selber, Mittag gegessen.
Genau, ich bin selber so ein Nerd. Ich hab damals in der Schule, ich habe Voyager geguckt, ich habe ein Referat darüber gehalten, über die Voyager und den Aufbau.
Und dann hat dein Lehrer nur gesagt, du, wir sind hier im Bio. Und um nochmal das zu sagen, das Referat sollte eigentlich ein komplett anderes sein und um Wale gehen.
Aber genau. dann habe ich gesagt, es gibt auch Weltraumwale bei Star Trek, egal. Das polarisiert halt immer. Ne? Also das ist halt so.
Aber es scheint ja eine Schnittmenge zwischen uns Technik-Nerds und Star Trek-Nerds zu geben. Naja, deswegen haben wir es auch hier in der Sendung.
Es ist doch eigentlich, wenn du dich mal mit Leuten unterhältst, so Leute wie Elon Musk oder so, die jetzt so Weltraumzeug machen und die mal fragst, warum die das machen, dann haben die alle in ihrer Jugend Star Trek gesehen. Ja. Der Typ, der dieses Club-Handy designt hat bei Nokia, hat gesagt, der hat das designt wegen dem Star Trek-Kommunikator.
Ja, das ist ein gutes Argument. Auch dass ich so ein VR-Freak bin, obwohl ich kein großer Star Trek-Fan bin, aber das Holodeck hat mich natürlich total inspiriert.
Was glaubst du, wie viele Referenzen es gibt, wenn Sprachassistenten gezeigt werden?
Ja, absolut.
Also das ist dieses Reden wie damals, war auch bei Amazon sofort in jedem Vortrag ein Thema. Die haben ja noch Vorträge gehalten und es hieß immer, ja, und dann wollten wir, dass das so ist wie bei Star Trek.
Ja,
so.
Ja,
immer Licht. Genau, und das ist halt nun mal so. Und ich meine, das ist ja bekannt, es gibt ja dieses Aktivierungswort bei Echo und da ist es ja, du musst ja nicht Alexa nehmen, du kannst Computer nehmen. Ne? Das ist ja eine Hommage an die Star Trek-Fans.
Hatte ich auch sofort Computer. Umgestellt, weil das ist so cool, wenn du sagst, Computer, Licht an.
Apropos oder Computer, Hommage, da würde ich noch gerne sagen, also, was mir bei der Serie aufgefallen ist, was sie sehr schön gemacht haben, sie haben echt ein paar Anspielungen gemacht. Also da gibt es am Anfang eine Szene, da fährt halt die Kamera von außen in das Schiff und in dem Moment, wo die so durch das Glas, wo der erste Offizier vorher steht, durchfährt, macht die dieses Ping-Geräusch von dem aus der Originalserie, weißt du, dieses, was der Bildschirm
mal gemacht hat.
Irgendwie, wenn der Computer was nicht machen kann, kommt halt das Computergeräusch von TNG, dieses also die haben ein paar wirklich, wirklich schöne Anspielungen gemacht. Es gibt, wenn die ganzen Sternenflottenschiffe auf einmal auftauchen, dann heißt eins dieser Schiffe, heißt USS Shran. Mhm. Wenn man Enterprise gesehen hatte, war das halt ein relativ bekannter Charakter da. Also die haben sehr viele Sachen. Sie haben auch Charaktere da reingenommen, die später in den anderen Serien auftauchen. Also da spielt zum Beispiel Sarek mit. Das ist dieser langlebige vulkanische Botschafter. Der war der Mentor von Spock. Es taucht wohl später, das wird sehr interessant, Harry Mudd auf. Es gibt eine sehr, sehr klassische Originalserienfolge, die heißt Mudd's Women. Wenn man die heutzutage guckt, also sexistischer geht es nicht mehr. Das ist extrem krass. Also
ich dachte, die Kapitänin ist so eine Frau. Oder
nicht? Ja, jetzt in der neuen Serie auf jeden Fall. Also nein, der Captain der Shenzhou ist eine Frau. Der erste Offizier, der Hauptcharakter ist eine Frau, die heißt Michael. Warum auch immer. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie sie in diese Serie Harry Mudd einbauen.
Ah, ja, okay.
Also meine Frau, wir haben die jetzt, ich habe Discovery zweimal geguckt, ich habe mich ja nochmal vorbereitet hier auf die Sendung, habe das zweite Mal mit ihr gesehen und sie meinte so,
verstehst du
und sie hat das mitgeguckt, da hat sie ihr richtig gut gefallen und dann am Ende meinte sie so, das sind jetzt aber nur noch Frauen, oder? Die wollten jetzt echt irgendwie den Twitter-Feministen unbedingt gefallen.
Ja, aber ich finde das ja auch immer ganz fresh, wenn man ist da so dran gewöhnt, dass immer alle Männer sind, ich finde das dann immer ganz fresh.
Bei Voyager war es ja auch schon. Star Trek war
von immer eigentlich sehr vorne dabei, also mit Kate Mulgrew.
Und ich glaube, das war auch in der ersten Serie schon ungewöhnlich, dass die Uhura, hieß sie, glaube ich, eine Schwarze gewesen.
Naja, sie hat als Shatner, also die haben ja in eine Kussszene, das ist der First Interracial Kiss.
Genau, also es war schon
und immer die ist nicht ausgestrahlt worden in einigen Bundesstaaten, deshalb.
Stimmt. Ne? Aber also es war immer eine gesellschaftlich progressive Serie.
Ich fand das ein bisschen irgendwie komisch, dass halt dieser Charakter einfach Michael heißt. Also ich hatte so ein bisschen das
Wird das ja noch aufgeklärt.
Wenn es ein richtiger Transcharakter, also offensichtlich gewesen wäre, das wäre typisch Star Trek gewesen. Ja, also da hätte man sich noch mal richtig was getraut.
Aber ich habe das Gefühl, das haben sie sich nicht getraut. Jemand rausgenommen zum Ende. Vielleicht stand das im Drehbuch. Aber es ist auch, du sagst, es ist gut geschrieben. Das ist also kein
Klischee. Es gefällt mir sehr gut. Also diese Sonequa Martin Green, die halt, ich gucke halt kein Walking Dead, aber die spielt halt auch in Walking Dead mit. Die spielt super. Die ist also Michael, der Hauptcharakter, ist super gespielt. Gute Dialoge, muss ich sagen. Es ist halt, vieles ist nicht mehr wirklich wirklich Star Trek. Also durch diese Erzählart, also die Grundthemen sind Star Trek, aber die Erzählart ist komplett anders. Mhm. Die machen sehr viel mit Rückblicken. Sie machen Kamerawinkel. Also da sind sehr, sehr J.J. Abrams schräge Kamerawinkel drin. Da denkt der normale Trekkie, oh mein Gott, das kann man ja nicht machen.
Naja, aber ich meine, wie das Narrativ dann letztendlich ausgeht, das kann man nach zwei Folgen wahrscheinlich noch nicht sagen. Also das ist ja bei diesen großen Serien, die so einen großen Bogen spannen, das wird ja dann meistens immer zur Mitte der Staffel. Dann denkst du, dann geht's erst richtig los, ne?
Und wenn J.J. Abrams irgendwie Einfluss hatte, dann kann sein, dass das am Ende einfach gar kein Ende hat oder so. Man weiß es ja nicht. Also ja, also das kann man noch nicht sagen. Es kann sein, dass sich das jetzt alles als total schrecklich wird. Aber ich finde, die ersten zwei Folgen haben mich überrascht. Ich finde, ja, cool. Als Trekkie sollte man sich das auf jeden Fall angucken. Also
ich werde dann anfangen.
Okay, ich glaube ich auch. Aber eine letzte wichtige Frage habe ich noch. Kommen die Tribbles drin vor?
Bis jetzt nicht, aber müssen sie eigentlich.
Eigentlich
also,
ja, ne?
Du, weißt du, dass die Tribbles also quasi eine Biowaffe war? Also die haben ja fast, die haben ja in der Geschichte fast das klingonische Imperium ausgelöscht.
Ich hab nur diese eine Folge damals gesehen.
Also Tribbles sind so kleine, falls ihr das nicht wisst, weil ihr noch ein bisschen jünger seid, sind so kleine Fluffbälle, die kamen in der Originalserie vor. Die essen alles, vermehren sich unheimlich schnell und werden schon schwanger geboren. Und die machen eigentlich nichts. Die sind so klein und schnurren.
So wie wir.
Aber die haben fast das klingonische Imperium ausgelöscht, weil sie denen das ganze Essen weggegessen haben.
Herrlich.
Und dann sagt, es gibt irgendwo so eine Folge, wo Worf auf Tribble, genau, das zur 30-jährigen Star Trek-Jubiläum haben die eine Deep Space Nine-Folge gemacht, wo die Deep Space Nine-Leute in dieser Tribble-Folge zurückreisen durch die Zeit.
Die hab ich so
und dann gesehen. Spricht irgendeiner Worf auf Tribble an und dann sagt er irgendwie, ja, dieses abgrundtief böse Wesen.
Ja,
der größte Feind des klingonischen Imperiums.
Die Originalfolge heißt ja irgendwie Kennen Sie Tribble oder
ja,
so.
Ja, oder
meine, so
The Trouble with Tribbles.
Ach, The Trouble with
Tribbles. Ist ja, diese herrlich. Großartige Szene, wo Kirk die Klappe aufmacht
und die rauskullern, ne?
Ja.
Genau.
Also ich habe heute noch eine 5-stündige Zugfahrt nach Sylt und mir ist gerade eingefallen, dass Netflix ja dieses Offline-Feature hat. Und ich glaube, ich werde mir mal die Folgen runterladen. Und ich kann übrigens noch eine Serie empfehlen, die hat jetzt überhaupt nichts mit CT Uplink zu tun, aber das ist The Deuce. Das ist von den Machern von The Wire. Und das spielt in New York in den 70er Jahren und zeigt den Beginn der Pornoindustrie. Also das ist echt interessant.
Echt gut. Bis zu dem Satz fand ich es langweilig. Jetzt guckst du mir an.
Nee, das ist schon wirklich
gekauft.
Sehr, 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 sehr gut ausgestattet, sehr, sehr teuer.
Bekannte Schauspieler.
Sieht fantastisch aus. Ja. Und ich meine, das Thema ist einfach interessant. Ich meine, wie war das damals? Da war es ja verboten in den USA. Da haben die sich ihr Pornozeug aus Europa importiert. Also auch interessant, wollen wir nicht zu sehr drauf eingehen. Aber gute Serie, glaube ich, gibt es auch erst 3 Folgen von. Aber die waren toll. Und ja, ich freue mich, dass ihr zugehört und zugeguckt habt und wünsche euch ein tolles Wochenende und sage Tschüssikowski. Und schreibt uns auf immer schreiben, ob ihr das jetzt gut oder schlecht oder doof findet. Uplink. Aber wir nehmen auch noch Fernsehtipps an, ne? Weil das ist ja ganz schön unübersichtlich heutzutage mit den ganzen Serien. Uplink@ct.de oder schreibt uns auf YouTube. Bewertet uns auf iTunes und auf YouTube und ja. Und dann sagen wir alle mal Tschüss.
Ne? Sure. Live long and prosper.
Stimmt. Wie geht das? So?
CT Uplink. Tschüss.